Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 588. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin.
Gute, hallo.
Und der Basti.
Ciao, ciao, ciao.
Ja, wir lassen uns von einer Länderspielpause nicht abschrecken, sondern nehmen hier trotzdem auf, weil es gibt ja auch das eine oder andere zu besprechen. Seid ihr denn froh, dass schon wieder Länderspielpause ist? Ich meine, dieser Spielbetrieb war ja auch unwahrscheinlich lang.
Zum Kotzen, fand mich tierisch ab. Niemand kann was dafür. Ich will jetzt auch Nagelsmann nicht irgendwie ans Bein pissen oder so. Ja, ich glaube, das hört er bestimmt, hört ja hier zu, mit Sicherheit.
Ja, mit Sicherheit. Aber es ist
echt unfassbar anstrengend und nervig. Du bist gerade im Flow, die Eintracht, wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, hat, glaube ich, einen ganz guten Vibe gerade und dann wirst du wieder rausgerissen und dann kommt diese unnötige Länderspielpause. Es fuckt mich schon ein bisschen ab. Und ich sage mal so, der Banger gegen die Slowakei ist vielleicht auch keiner.
Ja, zumal du ja gerade erst, wie lange war Sommerpause? 3 Monate hier mit dem ganzen Nations League, Club WM und so weiter. Ich meine, du konntest Fußball gucken, aber ne, die Bundesliga war jetzt 3 Monate nicht da und jetzt nur nach 2 Spielen sagt man so, ja, machen wir erstmal wieder Poiske, ne? Also so unnötiges Gedöns. Aber nun.
Definitiv.
Nun gut, wir wollen uns jetzt nicht an der Länderspielpause und nicht an dem Thema Nationalmannschaft festhangeln, sondern wir wollen über Eintracht-bezogene Dinge sprechen. Und da haben wir natürlich ganz vorne dran das am Montag geschlossene Transferfenster. Ihr habt es ja am Ende hin live bei Fußball 2000 mit dem berühmt-berüchtigten Redline Day begleiten dürfen. Es hat sich über den Tag so ein bisschen was getan. Wir haben Dina Ebimbe noch abgeben können an Stade Brest. Leihgeschäft mit, ich weiß nicht, ist es Kaufoption oder Kaufpflicht? Ich komme da ein bisschen durcheinander. Bei dem einen war es irgendwie Kaufoption und bei dem anderen war es Kaufpflicht.
Genau.
Da war es Kaufoption und bei Nils Nkunku, der ja zu Turin ausgeliehen ist, da ist es aber, glaube ich, eine Kaufpflicht, wenn ich das richtig
genau
im Kopf habe. Ne?
Okay. Genau.
Ja. Und dann hat man irgendwie gehofft, so nach dem Motto, ja, könnte sich noch das eine oder andere tun. Und dann stand ja auch noch der ein oder andere Zugang so ein bisschen im Türrahmen quasi schon, zumindest wenn man dem ein oder anderen Experten da glauben durfte. Und dann wurde diese Tür aber auch zugemacht, bevor dieser Spieler da durchgehen würde, namhaft William Osula. Wie zufrieden seid ihr denn jetzt erstmal so mit diesem Transfer-Ding am Montag und was ist so eure Einschätzung zu diesem Transfer mit Osula? Warum hat das nicht geklappt, Basti?
Boah, warum das nicht geklappt hat, ist ja immer so eine Sache, da weiß man ja dann nicht am Ende, welche Informationen stimmen. Da geisterten ja auch viele rum, die dann am Ende gar nicht gestimmt haben, dass er irgendwie schon im Campus sein sollte oder zum Medizincheck da gewesen sein soll. Das ist immer ein bisschen undurchsichtig. Ich glaube schon, dass die Eintracht da Interesse hatte, dass das am Ende wahrscheinlich, und das war so mein erster Gedanke, den ich sowieso hatte, als ich das gehört habe, am Finanziellen gescheitert ist. Weil wenn du jemanden aus der Premier League holst, glaube ich, zahlst du auch unglaubliche Aufpreise. Also ich habe es für mich so zusammengefasst, dass ich gesagt habe, ich würde lieber Spieler nach England abgeben, als Spieler aus England zu holen. Und ja, das hat sich so ein bisschen an dem Tag bestätigt. Ich glaube einfach, dass das zu teuer war und für mich bleibt unterm Strich die Erkenntnis, dass die Eintracht ein vernünftiger Verein ist, der dann halt eben nicht auf Gedeih und Verderb einen Champions-League-Kader bastelt, weil das hätte man machen können und es gibt meiner Meinung nach auch noch 1, 2, 3 Stellen, wo du wirklich Qualität gebraucht hättest, aber wahrscheinlich ist das langfristig gesehen für die Jahre 2026, für die Jahre 2027 die vernünftigste Variante gewesen, das dann eben nicht zu machen und ja, ist man zufrieden? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich hätte mir tatsächlich einen Mittelfeldspieler gewünscht und war jetzt auch nicht abgeneigt, dass sie einfach noch einen Stürmer holt, aber it is what it is. Ich glaube, wir können trotzdem insgesamt, gerade im Vergleich zu den anderen Transferfenstern der letzten Jahre, zufrieden sein.
Was ist deine Einschätzung, Marvin?
Ja, also Basti hat es natürlich wie immer fachmännisch zusammengefasst. Ich finde tatsächlich, dass das mit dem Stürmer nicht geklappt hat, macht mir gar keine Sorgen. Also bereitet mir gar keine Bauchschmerzen. Ich fand der Preis, der da aufgerufen wurde, es ging ja um roundabout 35 Millionen. Erst kurzzeitig gab es ja mal das Gerücht, dass es hier erstmal mit einer Leihoption und dann der Kaufmöglichkeit handelt. Und dann ging es ja dann aber doch weiter, dann war es plötzlich eine Kaufpflicht. Und ganz ehrlich, ja, wir haben es ja gesehen am Redline Day, da waren viele angetan, ob des Spielers, ich wäre nicht, ich halt's wie Fischer damals, excuse me, but I'm not convinced. Und ich war da einfach nicht überzeugt, dass das Geld für ihn so gut ist. Und dann, ehrlich gesagt, am letzten Tag so viel Geld raushauen, so viel Geld für die Eintracht auch, ja, das wäre mir ein bisschen zu fanatisch, zu verrückt gewesen. Und ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Und also dementsprechend, und es ist auch keiner weggegangen im Sturm, Stand jetzt, ne, noch sieht das alles sehr, sehr gut aus. Und da bin ich dann auch zufrieden. Wir haben gute Stürmer, wir haben mit Johnny guten Stürmer, Wahi, dem müssen wir noch mal ein bisschen Zeit geben, alles gut, mach mal, müssen alle mal halblang machen. Dann ich glaube einfach, dass wir insgesamt wirklich mit Batshuayi auch einen guten Sturm haben. Wir sehen ja, unser System ist ein wenig anders. Aber das Einzige, und das hat Basti auch völlig zu Recht angesprochen, und da leide ich auch ein wenig, es ist so ein bisschen das defensive Mittelfeld, was mir noch so ein bisschen Bedenken macht. Ich habe für einige Spieler große Sympathien, aber ich glaube, der Afrika-Cup kommt, einige sind nicht so top in Form. Das könnte da noch ein bisschen problematisch werden. Auf der anderen Seite muss die Eintracht vielleicht auch mal von dieser dauerhaften Gefräßigkeit ein bisschen runterkommen. Wir wünschen uns immer noch einen und noch einen. Guckt euch mal den Kader an, das ist schon echt brutal gut. Und insofern haben vielleicht dadurch auch die ein oder anderen die Möglichkeit, ein bisschen hochzurutschen.
Ja, also ich stehe voll hinter dem Punkt, den Basti genannt hat, dass man von der Eintracht-Führung aus da einen guten und auch realistischen Blick auf die Sache hat. Und Timo Hardong hatte das ja in dem aktuellen Aufstehen mit der Eintracht-Podcast auch nochmal, wo er dazu befragt wurde, auch nochmal klar gesagt.
Mit 2M.
Ja, Timo. dass man sich da dann einfach mit Blick auf den Transfer und auf den Spieler und was das an zusätzlichen Möglichkeiten oder zusätzlichem Skillset dem Kader bringt, einfach gegen diesen Deal ausgesprochen hat. Das ist natürlich das, was die Eintracht sagt. Wenn du dann auf Newcastle-Seite guckst, hörst du ja wieder was anderes. Ne? Wahrscheinlich steckt auf beiden Seiten so ein bisschen Wahrheit drin und trotzdem kannst du es nicht 100% glauben. Aber das bestätigt für mich so ein bisschen das, was Basti auch gesagt hat, dass man da einfach einen realistischen Blick drauf hat. Und wenn man sieht, der Deal ist teuer und wir haben da keinen großen Benefit von, dann lassen wir es. Zumal, wie du ja richtig gesagt hast, Marvin, es ist ja keiner von den Stürmern gegangen. Und wir haben ja in dem Sommer erst mit Johnny Burkhardt einen Stürmer für einen ordentlichen Betrag verpflichtet. Wir haben einen Doan, der jetzt kein nomineller Stürmer ist, aber der, wie wir ja in den ersten Spielen gesehen haben, auch sehr viel Torgefahr ausstrahlt. Dass du eigentlich in dieser Offensive sehr gut besetzt bist und dass das wahrscheinlich so ein Transfer gewesen wäre, ähnlich wie wir es mit Ekitike und so auch hatten, zu sagen, okay, das ist Potenzial, da lässt sich dann irgendwie mit einem gewissen Aufschlag Geld irgendwie wieder rausholen, aber die Dringlichkeit war halt jetzt einfach nicht da. Plus der Faktor, den du gerade eben auch nochmal hattest, Marvin, dass dieser Kader immer noch unwahrscheinlich groß ist und dass man wahrscheinlich nicht alle Spieler, die man gerne, oder was heißt wahrscheinlich, dass man nicht alle Spieler, die man abgeben wollte, am Ende des Tages auch abgeben konnte. Ob das dann am Ende ein Vorteil oder ein Nachteil ist, werden wir gleich noch kurz vielleicht drüber sprechen. Und dass dann halt eben auch zusätzlich da einfach nochmal Geld gebunden hat. Also ich war da auch nicht böse drum, dass sich dieser Stürmertransfer nicht realisieren hat lassen. Dieses Mittelfeldding, muss ich schon sagen, ähnlich wie ich das bei euch jetzt auch raushöre, das nagt schon sehr gewaltig an mir. Nicht, weil ich jetzt Chaibi das nicht unbedingt zutraue, da diesen offensiveren Part zu machen. Mir geht es tatsächlich eher um so eine Alternative für Larsson, weil gerade wenn wir auf den Januar gucken, wenn ein Chaibi und ein Skiri nicht da sind, wenn die im Afrika-Cup da unterwegs sind, wir haben es letztes Jahr in der Saison gesehen, wie schwer die sich dann auch getan haben, dann da wieder so ein bisschen in diesen Rhythmus reinzukommen. Und jetzt mal angenommen, ein Larsson ist vielleicht auch irgendwie überspielt, weil der muss einfach dann auch wieder unwahrscheinlich viele Spiele dieses Jahr abreißen und ist nicht irgendwie topfit, dann hast du da halt für so einen tiefstehenden Mittelfeldspieler hast du halt nicht wirklich eine Alternative, weil ich sehe es halt einfach nicht im Kader, aber vielleicht seht ihr das anders. Also ein Højlund ist für mich jetzt nicht unbedingt derjenige, ein Götze, ja, der kann das spielen, aber so diese tiefstehende Position ist es jetzt vielleicht auch nicht. Und dann hast du noch einen Mo Dahoud, der seit April auch nicht mehr im Kader der Eintracht war und weiß ich nicht, wie viel Aufwand du jetzt betreiben musst, um den wieder zu integrieren. Also das macht mir schon ordentlich Gedanken seit Montag auch.
Ja, eigentlich schon länger. Du hast die ganze Zeit ja schon das Gefühl, dass so dieser wirkliche, wirkliche Ankerfaktor nicht da ist. Aber anscheinend hat die Eintracht sich gedacht, Larsson wird das jetzt und hat ihn ja in den Spielen jetzt auch ein bisschen zurückgezogen, sodass Chaby so eine bisschen offensivere Rolle einnehmen kann. Das heißt, Larsson hat eigentlich seine eigene Position freigemacht für Chaby, der das dann ja auch gut gemacht hat. Und Larsson und Chaby scheint zu funktionieren. Wir haben schon gesehen, dass Skiri und Larsson auch funktioniert. Das war ja eigentlich immer das beste zentrale Mittelfeld so der letzten 2-3 Jahre, wo du das Gefühl hattest, okay, die matchen zusammen und das geht. Aber es ist natürlich jetzt trotzdem nicht, dass du sagst, okay, das ist das Prunkstück der Eintracht. Sondern das ist schon, wie du richtig sagst, gerade in der Breite dann, in meinen Augen nicht ausreichend, da bin ich ehrlich. Ich habe auch irgendwie bei Højlund so eine Einzelposition, ich sehe in dem gar nichts. So viele Leute sagen, ja, wenn er reinkam, hat er mir gefallen. Das fühle ich gar nicht. Also für mich ist das wirklich ein Drama, wenn der Afrika-Cup ist und dann sowohl Chaby als auch Skiri wahrscheinlich weg sind.
Ja.
Und das Mittelfeld dann Larsson Højlund heißt und du im Januar trotzdem noch 2 Champions-League-Spiele hast. Also eventuell macht man da im Winter noch was, weil der Afrika-Cup ist ja Gott sei Dank dann erst in der Rückrunde. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass man das machen wird und dass sich das jetzt nicht ergeben hat. War aber trotzdem überrascht, dass die Eintracht, wenn sie was gemacht hätte, das erst im Sturm gemacht hätte und dann im zentralen Mittelfeld. Da kenne ich dann aber vielleicht auch die Planung nicht. Keine Ahnung, wie da der Trainer zum Krösche gegangen ist und gesagt hat, ey, das und das ist vielleicht was, was ich gerne haben würde, weil. Und bei dem Weil rätsel ich auch noch ein bisschen rum. So, also warum wollte Dino Topmöller lieber einen Stürmer als einen Sechser haben und warum wollte er einen Stürmer? Das ist so für mich noch so ein bisschen die Frage, die übrig bleibt. Und natürlich auch, wie zufrieden ist Topmöller jetzt? Weil wenn dann am Ende, wir hatten das schon öfter, überleg mal, wir hatten schon öfter so Transfers, Lindelöf damals, wo man was probiert hat und dann hat es nicht geklappt und dann hat man gar nichts gemacht. So, das ist, glaube ich, dann für einen Trainer schon ein bisschen merkwürdig. Das ist finanziell und langfristig für den Verein besser. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass Dino Topmöller jetzt nicht komplett powerzufrieden war mit dem Ende des Transferfensters.
Ich will mal ganz kurz auf mehrere Dinge eingehen, die du gesagt hast. Und ich bin ein bisschen irritiert gewesen, als die sehr positive Heulund-Stimmung jetzt bei dem Redline Day so sich breit gemacht hat. Ich sehe das tatsächlich auch ein bisschen kritischer. Ich stimme da völlig zu. Ich meine, da waren gute Ansätze dabei, das würde ich auch zugeben. Aber es ist halt noch nichts von der absoluten, also so nichts, was mich so richtig zufrieden stimmt. Und keine Ahnung, also ich meine, sein Bruder ist ja jetzt grandios gescheitert bei Manchester. Und das war ja auch eine große Versprechung. Und mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Aber auch der Oscar, da muss noch mehr kommen. Und momentan bin ich noch überhaupt nicht sicher, dass er das so gut verstoffwechseln kann, dass das zu einem Stammspieler wird. Also da habe ich auch wirklich meine Bedenken. Das heißt, da muss der Eintracht weiterhin, wenn irgendwas passiert, und wir tun auch alle so, und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass da keine Verletzungen dazukommen, dass da keine Gelbsperren dazukommen. Wir sind in sehr vielen Wettbewerben unterwegs. Die werden allesamt sehr fordern. Wir werden ja gleich noch über die Champions-League-Auslosung sprechen. Das sind allesamt Gegner, die uns die Hölle heiß machen können. Und da passiert auch mal was. Und wenn du dann plötzlich, ja, Larsson ist vielleicht gesperrt und Chaibe ist dann vielleicht auch irgendwie kaputt und so, und dann musst du dir überlegen, was machst du, ne? Na klar, haben wir noch Skiri, aber der muss auch erstmal wieder zurückkommen. Und dann, ja, da muss man wirklich einfach nachdenken. Natürlich ist Mario Götze immer noch eine Option, auch für den defensiven Bereich. Ich glaube, das bleibt ja auch, wenn er wieder fit ist. Aber das ist trotzdem ein wenig wackelig. Und da, wie gesagt, hätte ich mir auch eine andere Lösung gewünscht. Es ist nicht so. Aber die absolute Euphorie bezüglich Højlund habe ich tatsächlich auch nicht. Insofern finde ich es gut, dass du es hier nochmal ansprichst. Aber was du auch angesprochen hast und was tatsächlich positiv war, war die Tatsache, dass Chaby und Larsson ja wirklich ganz gut funktionieren. Und wie du es ja gesagt hast, die Akzente, die auch Chaby eher vorne hat, die sind in Ordnung. Das sah ganz gut aus gegen Hoffenheim. Und es scheint so zu sein, als könnten die ganz gut. Also insofern, zumindest für die Liga, gibt es mir ein bisschen Hoffnung.
Ja, aber Skiri muss halt auch fit werden, weil Larsson, Chaby in allen Ehren, ich glaube, dass das aber gegen absolute Knackergegner mir zu luftig ist, muss ich sagen.
Ja, also, wollte ich auch gerade sagen.
Du brauchst schon dann jemanden wie Skiri, der so ein bisschen vielleicht dann in den Champions-League-Spielen gegen die absoluten Brettergegner so den Laden zusammenhält. Und dann brauchst du vielleicht auch wirklich Mario Götze, der dann auch schon alles gesehen hat. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die Leute, die jetzt hier für Furore gesorgt haben, das sind alles 20-Jährige fast. Also im Schnitt jetzt natürlich nicht jeder 20, aber das ist ungefähr der Altersschnitt von denjenigen, die da momentan die Spiele mitgewonnen haben. Und die werden in Löcher fallen. Die werden sich umgucken, wenn plötzlich der FC Liverpool kommt oder sonst irgendwas. Da wirst du schon auf Spieler wie Skiri und Götze angewiesen sein. Deswegen hätte ich mir nochmal und abschließend, jetzt kann man es eh nicht ändern, vielleicht dann im Winter, ich hätte mir wirklich einen erfahrenen defensiven Mittelfeldspieler gewünscht. Und dieser Wunsch, den ich nach Gündogan hatte, den fand ich auch gar nicht so absurd. Natürlich ist Gündogan absurd, weil er ist zu teuer. Aber so dieser Typ zu sagen, okay, man hat jemanden, an dem die anderen Spieler sich aufrichten können, das hätte mir schon gut getan, finde ich, weil du schon das Gefühl hast, Højlund ist jung, Larsson ist jung, JB ist trotzdem noch jung. Das sind schon Spieler, wo es nicht schaden kann, wenn die irgendeinen haben, an den sie sich anlehnen können. Und da bin ich ehrlich, das ist halt Elias Skiri nicht, weil der oft auch mit sich selber beschäftigt ist. Ja. Ja. Als dass ich das Gefühl hätte, der kann jetzt auch noch den Druck und die Last von seinem Nebenmann mittragen, weil er sowieso diese Souveränität hat. Die hat er ein bisschen ja auch verloren, so. Der spielt manchmal Fehlpässe, ist manchmal irgendwie, wirkt er nicht so konzentriert. Also von daher würde man Skiri wünschen, dass er sich erstmal um sich kümmert, bevor er dann in irgendeiner Art und Weise sich um seine Nebenmänner kümmert. Deswegen, meiner Meinung nach fehlt das. Und es fehlt auch, ehrlich gesagt, unabhängig von der Champions League.
Ja, aber das sagen wir tatsächlich, und das ist ja genau das haben wir schon die ganze Zeit ja auch gesagt, ne? Müssen wir auch dazu sagen, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass es noch jemand, der fehlt. Ja, natürlich ist, ja, vielleicht ist Gündogan jetzt einfach zu viel gepokert gewesen oder einfach zu viel gewesen. Aber trotzdem, dass du in so Kategorien denkst, ist tatsächlich schon ganz gut. Und dass er jetzt in die Türkei gewechselt ist, hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Also ich finde es schade, wir können es nicht ändern. Aber was ich tatsächlich auch ein bisschen schade finde, ist die Tatsache, dass die Eintracht natürlich ein paar Leute, du hast eben schon gesagt, René, zwar untergebracht hat bei anderen Vereinen, aber auch weniger, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Also wir haben kurz über Mo Dahoud gesprochen und da hatte ich schon gedacht, dass da ein bisschen was passiert. Er war eigentlich auch der Ansicht, dass wahrscheinlich Elias Baum nochmal irgendwie per Leihe irgendwie wegwechselt. Das hat nicht geklappt. Auch ein Smolcic ist jetzt final noch nicht gewechselt. Also sind jetzt tatsächlich noch einige auf der Payroll, wo ich sage, ach, irgendwie schon ein bisschen schade, weil ein Smolcic, der wird jetzt auch nicht jünger, der wird jetzt auch nicht besser, wenn er bei uns auf der Bank hockt oder beziehungsweise auf der Tribüne. Das ist dann tatsächlich auch ein bisschen, na klar muss man das immer irgendwie eingehen, das verstehe ich schon, aber ein bisschen frustrierend ist es tatsächlich schon. Also da hätte ich mir sogar noch mehr gewünscht. Aber gut, auch das hat leider nicht geklappt.
Aber bleiben wir doch mal bei der einen Personalie, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, mit Mo Dahoud. Der ist ja eigentlich in diesem zentralen Mittelfeld zu Hause. Das ist jetzt vielleicht auch kein defensives Mittelfeld, aber ist zumindest auch ein Spieler, der schon mal ein bisschen was gesehen hat, der ein paar Jahre Erfahrung hat. Und wenn wir den jetzt nicht loswerden, auf der Payroll sitzt er so oder so und der wird wahrscheinlich jetzt ja auch nicht irgendwie für 2,50 Mark da irgendwie sitzen. Was würdet ihr denn machen? Macht es jetzt Sinn, den wieder zu versuchen zu integrieren und den dann vielleicht als Alternative in der Hinterhand zu haben? Oder ist das einfach zu weit weg, geht das jetzt nicht mehr? Was ist denn da so euer Take?
Ja, am Ende ist das derjenige, an den ich tatsächlich denke, den würde ich sogar in den Kader vor Højlund stecken, weil der zumindest so eine Ballsicherheit hat. Der hat mit Borussia Dortmund auch schon international gespielt. Also von daher ist das so ein bisschen dieser Spieler, wo ich denken würde, okay, vielleicht hat der auch seinen Buta-Moment, so wo man gar nicht mehr mit rechnet und dann plötzlich ist er doch irgendwie wichtiger, als man denkt. Und was man halt auch so ein bisschen deeskalierend sagen muss, man kann im Winter ja auch immer noch was machen. Also ich glaube, gerade was die Breite des Kaders betrifft, da reden wir ja meistens immer über das Frühjahr, wo wir dachten, okay, irgendwann gingen uns dann immer im Frühjahr die Körner aus. So, ich erinnere mich da an die Glaser-Saison, wo das Gefühl hattest, okay, durch eine Hinrunde, das hat Dino Topmöller auch gezeigt, als Moani gegangen ist, durch eine Hinrunde kommst du schon irgendwie, weil da sind alle noch fresh und dann hast du so zwei krasse Monate mit Oktober, November, aber du schaffst das dann schon irgendwie in den Dezember, wo es dann wirklich drauf ankommt, dass dein Kader breit genug ist, wenn du dann im Januar nochmal Champions League spielst und hoffentlich noch im DFB-Pokal bist. Und da kann man ja im Winter noch reagieren. Und ich rechne ehrlich gesagt fest damit, dass die Eintracht das sowohl im Mittelfeld als auch im Sturm noch macht. Weil wenn wir eins gelernt haben, es gab schon oft Spieler, die fast hier gelandet wären und die dann doch irgendwann wieder aufgetaucht sind. Also wer weiß, vielleicht kommt Ursula dann im Winter noch zu uns und vielleicht kommt dann auch noch ein guter Sechser zu uns.
Ja, verstehe ich. Dem entgegenhalten würde ich zum einen, dass du dann halt sehr wenig Zeit hast, den Spieler irgendwie zu integrieren, weil du hast mit was war es, Dortmund und Stuttgart sind die beiden Ligaspiele zum Ende der Hinrunde, die du im Januar hast, und dann die beiden Champions League Spiele. Und wir haben aber in der Vergangenheit auch gesehen, dass Spieler, die wir im Winter verpflichtet haben, oftmals dann einfach auch ein bisschen längere Anlaufzeit brauchten. Also, weiß ich nicht. Also ich verstehe den Punkt und ich würde es mir auch wünschen, aber ob das dann so direkt von jetzt auf gleich die volle Power da bringt, da würde ich ein Fragezeichen dran.
Aber halte ich auch dagegen, wenn ich an Johnny Burkhardt und Ritz Doan denke. Es gibt schon Spieler, die direkt da sind. Also ich glaube, das, was du sagst, waren halt auch immer Spieler, die entweder irgendwie aus einer schwierigen Situation kamen, vom neuen Verein oder aus einer anderen Liga. Also ich glaube schon, dass du es im Winter schaffst, Leute auf Wettkampfstrom zu bekommen und auch zu integrieren.
Ja, das bezahlst du dann aber auch, ne?
Aber Leute, das passiert doch tatsächlich nur, wenn es diese Notwendigkeit wirklich gibt. Und das heißt, also das wissen wir ja jetzt auch noch gar nicht. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass der Spieler jetzt weiterhin auf dem Schirm bleibt und dann gucken wir mal, was passiert. Aber das Ganze wird ja nur passieren, wenn es wirklich im Sturm so düster ist, dass es halt benötigt wird. Und ich würde erstmal nicht sagen, dass es unbedingt notwendig ist. Es kann sein, dass intern einige, wie beispielsweise Johnny Burkhardt, vielleicht gerade doch schon ein bisschen anders gesehen werden, wo man nicht weiß, hält der Rücken oder macht das öfter Probleme, aber das wissen wir jetzt einfach gerade nicht. Dementsprechend, ich glaube, wir sollten erstmal darauf vertrauen, was in der Offensive überhaupt stattfinden kann. Und da kann einiges stattfinden. Wie gesagt, Michy Batshuayi ist bei der Eintracht noch am Start. Der ist erst 31. Da geht noch was. Der muss auch rein wollen. Ja, aber wenn er rein will, dann ist es eine absolute Möglichkeit. Und dann gibt es auch einen ordentlichen Zweikampf. Selbst wenn Johnny Burkhardt jetzt noch verletzt sein sollte, Wahi Batshuayi da stellen zu können, ist jetzt nicht wo mir Angst und Bange werden muss. Ganz und gar nicht.
Nee, also ne, das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon in der letzten Sendung gesagt. Du hast ja dann nicht nur jetzt rein den Sturm, sondern du hast ja dann auch die Spieler drumrum. Ne? Doan hatten wir vorhin schon erwähnt. Du hast einen Usun da, du hast einen Mario Götze, den du da noch irgendwie bringen kannst. Du hast auf der anderen Außenbahn einen Bahoya und einen Knauf. Also ich glaube, Torgefahr auf breite Schultern verteilt können wir genügend in die Waagschale da jetzt aktuell werfen, dass mir das jetzt irgendwie keine Sorgen macht. Und da hast du auch genügend Möglichkeiten durchzurotieren und mal irgendwie auf Zwei-Stürmer-System, Ein-Stürmer-System, vielleicht sogar mal irgendwie so ganz waghalsig ohne einen klassischen Stürmer irgendwie spielen. Also da gäbe es schon genügend Möglichkeiten, dass mich das jetzt erstmal halbwegs beruhigt irgendwie zurücklässt. Und
das ist auch ein Faktor, ehrlich gesagt, den du gerade ansprichst, der allgemein wichtig wird, unabhängig wie die personelle Situation davon ist. Und selbst wenn Johnny Burkhardt jetzt unser fester Stammspieler wird, dann wird er niemals, glaube ich, so eine One-Man-Show machen wie Etikete, sondern du wirst halt eine Dreierreihe dahinter haben, die alle das Potenzial haben, zweistellig zu treffen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn einer von den dreien dahinter auch eine zweistellige Toranzahl hat. Und das ist, glaube ich, was uns in der Vergangenheit auch oft gefehlt hat. Ja. Dass du eben vielleicht nicht den einen Stürmer hast, der wie Marmoush die ganze Bundesliga zusammenschießt in der Hinrunde und Etikete dann in seine Fußstapfen tritt und diese One-Man-Show da veranstaltet, wie wir es auch mit Moani teilweise hatten, sondern das Bahoya, der kann zweistellig treffen, Usun kann zweistellig treffen, Doan kann zweistellig treffen. Und dann hast du noch, wie Marvin es gesagt hat, auch drei Stürmer, wo du dich auch nicht wunderst, wenn selbst der dritte Stürmer irgendwie 7 Saisontore hat. Also wenn du es schaffen kannst, irgendwie so geplante 25 Mittelstürmertore auf mehrere Schultern zu verteilen und das sind dann am Ende 35 statt 25, dann ist auch schon viel gewonnen. Und wenn du es dann noch schaffst, in irgendeiner Art und Weise Standardsituationen zu integrieren, dass auch die Verteidiger vielleicht mal 3 und 4 Tore machen, dann ist das sogar viel besser für die Eintracht, anstatt dass du irgendwie ja einen Spotlight-Spieler hast, sondern dass die ganze Offensive das Spotlight ist und eben nicht ein einziger.
Ja, so wie du das aber gerade hochgerechnet hast, wenn die alle irgendwie zweistellig treffen, dann waren das in meinem Kopf schon eher so 60 bis 70 Tore, die da fallen.
Ja, super, das war gut. Kann ja nicht schaden.
Ja, du, Tore schießen kann nie schaden.
Die Eintracht ist auf einem guten Weg. 4 Tore, 3 Tore, also.
Ja, wenn die in dem Rhythmus weitermachen, dann haben sie am Ende irgendwie 120 Tore da auf dem Zettel stehen. Hätte ich jetzt auch nichts gegen. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen saure Gurkenzeit. Aber ja, du hast ja einen richtigen Punkt. Wir können das einfach viel mehr verteilen. Es gibt uns viel mehr Sicherheit. Es nimmt vor allen Dingen auch den Druck von einzelnen Spielern runter, unbedingt jetzt irgendwie treffen zu müssen, weil du einfach weißt, dass es Möglichkeiten irgendwie gibt. Das beruhigt schon unwahrscheinlich.
Das ist auch geil. Ich habe auch Bock, da sind so viele geile Spieler.
Ja, umso mehr ärgert mich jetzt gerade diese Länderspielpause. Was hätte ich jetzt gerne einfach nochmal einen Doan und einen Usun und einen Bahoya und wen auch immer da im Sturm gesehen? Und ich würde es wahr hier einfach wünschen, da einfach in so einem Spiel auch mal zwei Tore zu machen. Jetzt muss man irgendwie zwei Wochen warten und dann Freitagabend Leverkusen. Och nö. Das Leben hätte so schön sein können. Also, Transferfenster zu. Wir haben jetzt erstmal einen Kader und müssen uns Gedanken machen, oder der Trainer muss sich vor allen Dingen ja die Gedanken machen, wie er mit dieser zentralen Mittelfeldposition umgeht. Ich würde mir tatsächlich sehr wünschen, dass ein Mo Dahoud irgendwie einen Weg zurück in den Kader findet. Und ich bin mal gespannt, wenn man diese Richtung einschlägt, dann müsste er ja eigentlich jetzt demnächst bei den nächsten Spielen irgendwie auf der Bank zu sehen sein und vielleicht auch Spielzeiten bekommen, weil wie gesagt, letzter Pflichtspielminute für die Eintracht war im April. Das ist jetzt schon ein Moment her, der müsste ja dann auch einfach wieder ein bisschen Einsatzzeit bekommen.
We'll see.
We will see, yes. Was wir auch sehen werden, ist ganz viele Gegner in der Champions League. Da ist ja letzte Woche ausgelost worden. Basti, wie zufrieden bist du denn mit der Auswahl der Gegner? Jetzt erstmal noch nicht auf Heimspiel, Auswärtsspiel, sondern erstmal so allgemein die acht, die da stehen, wie zufrieden bist du?
Ich fand's ehrlich gesagt eine Katastrophe, in Anführungszeichen, also im ersten Moment. Sportlich gesehen bleibe ich auch dabei, dass das wirklich schade ist, dass du keine Gruppe hast, wo du dir ausrechnen kannst, okay, so und so können wir realistisch weiterkommen. Ich will das bei der Gruppe nicht ausschließen, ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich. Das heißt, du hast viele Festspiele, zumindest am Anfang, wenn du dir noch einbilden kannst, dass du weiterkommst, aber es kann halt auch wirklich ein Desaster werden. Das habe ich tatsächlich mir trotzdem an gewissen Stellen vorgestellt, dass dir das auch echt die Liga ficken kann, wenn du nur so Bretterspiele hast. Du hast ja nicht ein einziges, wo du durchatmen kannst, sondern du hast 8 Bretterspiele mitten im Ligabetrieb. Und die Aussicht auf wirklich euphorische Siege, die dir dann die nötige Power für diese Sonntagsspiele oder Samstagsspiele in der Bundesliga in Augsburg, in Heidenheim und wo du dann halt überall spielst, geben, die sehe ich aktuell nicht. Also ich sehe eher, dass du dich wirklich unter der Woche dann in so einem absoluten Highlight-Flutlichtspiel gegen Liverpool aufreibst. Ja, und am Ende die Wahrscheinlichkeit nicht da ist, dass du wirklich weiterkommst. Ich meine, ich weiß es nicht und ich hoffe natürlich auch und ich freue mich auch, weil das ist monumental, wie viele krasse Spiele die Eintracht hat. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde Neapel und Barcelona eintauschen gegen Prag und Budapest oder so. Also, das hätte ich schon in Kauf genommen. Dann hast du zwar ein paar Champions League Spiele, die auch nach Champions League klingen, aber du hättest auch Gegner gehabt, wo du sagst, ey cool, wenn wir da zu Hause gewinnen, haben wir schon mal 3 Punkte und da auswärts nochmal und dann bla bla bla. So muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen und es könnte sich auch ein bisschen ins Negative kehren, wenn du halt ständig in die Schnauze kriegst. Und ganz ehrlich, das wäre nicht mal dramatisch, wenn das passiert. So, hey. Da kannst du nicht sagen, soll ich jetzt sagen, oh, die Eintracht ist aber scheiße, die verliert gegen Liverpool, oh, die verlieren bei Atletico Madrid, oh, die verlieren in Barcelona, oh, die verlieren, weißt du, also ja, da muss nicht viel passieren, dass du dann da auch durchgereicht wirst. Und ja, aber die Eintracht wäre auch nicht die Eintracht, wenn die nach so einer Auslosung dann plötzlich unter die ersten 8 kommt.
Ja.
Marvin. Also ich hätte trotzdem ganz gern die Lose von Stuttgart gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also
ja,
Stuttgart,
das ist genau so eine Vergleichsgruppe, die ich im Kopf hatte.
Stuttgart spielt heute zu Hause gegen PSG, ne? Das ist schon, ganz ehrlich, das wäre auch ein geiles Hassduell mal gewesen, so, ne? So die alten Eintracht-Fans so gegen PSG, Geldclub, auch keinen Bock auf die, mal den zeigen wir es mal richtig, da so richtiger Hexenkessel in Frankfurt. Dann hast du Slovan Liberec, ist auch mal ganz geil, ich glaube es, ne? Oder ist es, ich glaube, warte mal. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Bratislava, genau, sorry. Gegen Bratislava ist auch geil im Endeffekt, ne, muss man sagen, kann man doch ganz gut hin. Dann hast du auf jeden Fall Roter Stern, das ist natürlich auch krass, ne? Auch Auswärtsfahrt, ja, und dann am Ende nochmal Real Madrid auswärts. Also da sind einige geile Auswärtsspiele. Und ja, wir haben auch okay Auswärtsspiele, aber ich bin tatsächlich ein bisschen traurig, weil ich muss schon sagen, liegt auch nicht alles geil, können wir ja gleich mal drüber sprechen. Aber ich hätte es auch ganz gern geswitcht. Ich muss wirklich sagen, ich hätte es auch ganz gern geswitcht. Das Liverpool zu Hause ist, es wird trotzdem ein geiles Fest. Das Atalanta zu Hause ist trotzdem ein geiles Fest. Aber da wäre ich auch ganz gern auswärts gefahren. Wo ich nicht mehr auswärts fahren musste, ganz ehrlich, sage ich euch, wie es ist. Ich muss nicht nochmal zum FC Barcelona. Da bleibe ich dabei. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und Karabakh, Akdam, jo, das kann man mal machen, aber das muss jetzt eigentlich auch nicht sein.
Ja. Also ich finde es auch aus zweierlei Sicht schade. Zum einen, wie ihr ja beide richtig gesagt habt, ist es sportlich einfach eine Hammergruppe. Und oder was heißt Gruppe? Ich sage immer noch Gruppe, aber es ist ja Liga, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist schon einfach schwierig, es können schwierige Gegner dabei sein. Ich will uns da jetzt nicht komplett abschreiben und wir können da immer noch so ein Momentum generieren und uns da irgendwie durchmogeln. Aber das ist einfach schon sportlich arg herausfordernd und aus so einer Fanperspektive finde ich es halt ähnlich, genauso wie du es gesagt hast, Marvin, da sind halt einfach Gegner dabei, wo ich sagen muss, da hatten wir schon mal eine Geschichte oder Geschichten. Besser wird es da jetzt auch nicht mehr. Also da hätte ich mir auch aus Fansicht jetzt eher einfach Gegner gewünscht, wo du sagen kannst, das ist nochmal eine geile neue Auswärtsfahrt oder das ist nochmal ein geiles neues Heimspiel. Da hättest du nochmal irgendwie Geschichten erleben oder schreiben können. So, wenn ich mir auf die Gruppe gucke, hast du halt mit Barcelona, mit Tottenham, mit Neapel schon Dinger dabei, wo Geschichten schon geschrieben wurden. Atletico habe ich persönlich einfach nur ein Thema mit. Und Karabakh im Januar, ne, den wir jetzt sowieso ja schon mehrfach angesprochen haben, wenn du eben dann auch aus so einer, aus vielleicht so einer anstrengenden letzten Spielen der Hinrunde irgendwie kommst, dann da noch diese Reise nach Karabakh irgendwie zu machen und dann in der Woche drauf gegen Tottenham zu spielen. Also das wird jetzt auch irgendwie so vom Setting her nicht geil.
Ja, aber ich teile eure Bedenken und ich habe die auch selber geäußert, aber ganz ehrlich, am Ende ist ja einfach in der Champions League und wir haben Champions League bekommen. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel Champions League.
Ja.
Und ich kann auch nicht sagen, ja, ich gewöhne mich jetzt an Spiele in Barcelona oder an Spiele gegen Tottenham oder, also ich gewöhne mich nicht dran. Tottenham hat durch diese Moani-Geschichte auch nochmal irgendwie so eine Würze bekommen. Ja. Du hast zu Hause Galatasaray, das wird geil. Du hast zu Hause Bergamo, das wird richtig geil. Liverpool zu Hause, also du wirst morgens irgendwann aufwachen und denken, heute Abend spielen wir gegen fucking Liverpool, Alter. Was ist denn los? Was ist denn passiert eigentlich, Alter?
Ja, das auf jeden Fall.
Marvin und ich saßen gestern noch im Auto vom Alex und fahren aus der Relegation zurück und reden kein Wort und spielen jetzt zu Hause gegen Liverpool in der Champions League. Das ist schon alles, es ist auch schon alles Wahnsinn. Und ich glaube, auch wenn die Spiele dann einzeln sind, wirst du alles genießen in Madrid und in Barcelona. Und Baku hat auch irgendwie so seinen eigenen Reiz, da nochmal irgendwie hinzufliegen. Und Neapel muss man halt mal gucken, wie sich die Situation dann darstellt.
Da will ich nicht von ausgehen.
Es ist beides irgendwie. Es ist eine unglaublich, unfassbar geile Auslosung, aber es ist auch irgendwie ein Drama. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Irgendwie ist das auf jeden Fall spektakulär. Kann dann jeder für sich interpretieren, was das Spektakuläre dann bedeutet.
Ja. Was sind denn so eure Reisepläne? Habt ihr schon fixe Kandidaten, wo ihr sagt, das ist eingetütet, da fehlen eigentlich nur noch die Karten? Ihr seid doch da eher die Auswärtsfahrer im Vergleich zu mir.
Nee, ich habe tatsächlich noch gar nichts fix geplant, muss ich sagen. Also ich kommt mir alles wirklich nicht gelegen und das ist tatsächlich auch genau das, was ich ja schon relativ früh auch gesagt habe. Es wird einfach echt nicht geil. Das ist nicht geil, dass alles so relativ kurzfristig irgendwie klar gemacht wurde. Mhm. Und dementsprechend habe ich momentan auch einfach schon was vor. Also ich meine, es ist auch einfach scheiße. Jeder, der arbeitet oder also nicht sich alles immer so frei aussuchen kann, der hat halt Probleme. Ich arbeite zu einigen Terminen, Galatasaray, bei einem Heimspiel, da bin ich beispielsweise Spätdienst. Kann ich vergessen. Heimspiel. Ja. Hätte ich gern gemacht. Kann ich nicht hin. Ist halt scheiße. Dann Atletico, finde ich mega, habe ich aber eigentlich schon Urlaub gebucht. Und das ist halt so ein bisschen, sage ich mal, der Jahresurlaub. So, ne? Das kann letztlich alles nicht immer so unfassbar leicht verschieben. Also ich denke auf jeden Fall noch darüber nach, dass Barcelona irgendwie was wird und dann natürlich Karabakh. Das sind halt so die beiden Spieler, über die ich nachdenke, wo ich mir schon vorstellen kann, dass das irgendwie funktioniert. Karabakh würde man dann irgendwie eher mit dem Fanflieger machen. Basti, haben wir ja schon mal drüber geredet, weil anders macht das, glaube ich, keinen Sinn. Ich bin jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, versessen auf ein Abenteuer, dass ich jetzt allein reise oder so. Also es ist jetzt nicht,
ist so für Individualanreise wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig.
Ich glaube jetzt nicht, ne? Also ich glaube, es ist jetzt nicht das Allerbeste, was ich mir überlegen könnte. Was weiß ich, ob man mit dem transsibirischen Express oder so da irgendwie vielleicht langfahren kann oder so. Kenne mich nicht so wirklich gut aus. Also das ist so ein bisschen das Ding, ne? Natürlich, Baku ist bestimmt interessant. Ja, aber das weiß ich jetzt auch. Also weiß ich auch nicht. Also bin ich noch unschlüssig, sage ich mal. Aber Basti ist da, glaube ich, schon ein Stück weiter, ne?
Ja, also ich probiere alles zu machen tatsächlich. Barcelona und Madrid sind auch schon quasi alle Sachen fix. Oh, Baku hat Marvin schon angesprochen, das werden wir auch probieren, irgendwie ja angenehm zu gestalten. Aber ich habe es auf jeden Fall mal geblockiert, den Termin. Und Neapel ist halt das große Fragezeichen. Also ich habe einen Kollegen, der sagt, machen wir auf jeden Fall. Der hat da auch schon Pläne gemacht, aber auch da werde ich keine Abenteuerreise auf mich nehmen. Das muss schon angenehm zu realisieren sein. Also ich werde mit Sicherheit jetzt nicht mit einem gefälschten Pass irgendwie anreisen, weil Deutsche da nicht rein dürfen zu der Zeit und was wir nicht alles schon erlebt haben. Und ich werde auch mit Sicherheit jetzt nicht nochmal ein MMA-Training machen, um mich dann da in den Straßen verteidigen zu können und so weiter und so fort. Also wenn es in irgendeiner Art und Weise möglich ist, das angenehm zu machen, dann werde ich es machen. Aber nicht, wenn es da Heckmeck gibt. Und das Problem ist halt, dann ist man halt auch irgendwie ein gebranntes Kind. Das jetzt wirklich schon alles zu buchen und zu bezahlen, irgendwie widerstrebt sich da was in mir, weil du da damit rechnen kannst, dass du dann eventuell das Geld doch nicht wieder bekommst, weil du dann doch nicht hin darfst und was weiß ich, was nicht alles passieren kann. Deswegen, da warte ich mal ab und probiere da irgendwie kurzfristig zu agieren. Aber geplant ist tatsächlich alles zu machen, aber sicher sind erst zwei Sachen.
Ja, gerade Neapel mit der Geschichte, die wir da ja schon hatten, kannste man sich eigentlich relativ sicher sein, dass da wieder irgendwelche Einschränkungen kommen. Und Barcelona, die werden auch aus ihrem Thema gelernt haben. Ich weiß nicht, ob die das dann unbedingt so kritisch sehen, aber die werden sich da jetzt ja auch nicht nochmal irgendwie am Ring durch die Manege führen lassen.
Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich sag's auch hier ganz leise, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass Atletico das nicht ganz so mitbekommen hat und dass das vielleicht, dass Atletico vielleicht die Fahrt wird, wo man sehr, sehr locker auch neutrale Karten kommt und dann plötzlich sehr viele weiße T-Shirts zu sehen sind im Stadion.
Ich würde es mir wünschen, wenn wir nochmal so eine Geschichte da irgendwie schreiben können. Und ich glaube, das wird auch von den Auswärtsfahrten, die es da so gibt, die, wo man am ehesten irgendwie Hoffnung haben kann, dass das einfach ein geiles Ding wird mit nicht ganz so großem Anreisestress etc. Beim Rest wird es wahrscheinlich einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung werden.
Aber die Tickets, aber man muss auch sagen, genau, Tickets kann ja funktionieren, definitiv. Ist eine geile Stadt, herausragend. Die Flüge für die Leute, die jetzt nicht sagen, dass sie jetzt mit der Bahn fahren wollen nach Madrid, die sind jetzt schon arschteuer. Das muss man wirklich sagen. Also wer jetzt mal guckt, das ist jetzt schon brutal. Ich hatte nämlich kurzzeitig auch darüber nachgedacht, okay, dann buche ich vielleicht meinen Urlaub um, dann fliege ich erstmal nach Madrid. Und dann habe ich ja gedacht, und okay, habe die Preise gecheckt und habe gesagt, okay, alles klar, ja, bin ich jetzt, wow. Also das ist jetzt schon alles relativ happig. Natürlich können die Preise nochmal sinken. Eintracht-Fans sind kreativ. Plötzlich wird nicht ab Frankfurt geflogen, sondern ab Köln oder sonst irgendwas. Müssen wir mal gucken. Ich kann mir das aber auch vorstellen, dass das eine geile Fußball-Lustreise wird, ja, weil das wirklich sowas ist. Madrid ist ein tolles Stadion, ist eine tolle Stadt. Das ist wirklich was, wo du auch den Vibe hast, okay. Es ist ein krasser Verein. Also wir haben super krasse Vereine, das ist sowieso klasse. Das freut mich auch. Mal gucken, was da so passiert, aber vielleicht am Ende wird Basti eh alles fahren und ich bin dann doch öfter dabei, als ich gedacht habe. Hoffentlich hänge ich da nicht irgendwie in Karabach irgendwie, beziehungsweise in Baku fest oder so, werde nicht mehr reingelassen oder so, rausgelassen. Muss mal abwarten da.
Wir geben dir einfach ein Mikro mit, dann kannst du zur Not irgendwie dann von dort aus am Podcast teilnehmen und berichten, wie es ist, irgendwie Marvin 220 Tage in Baku gefangen. Machen wir irgendwie so eine tägliche Sendung draus. Dann kriegen wir schon irgendwie verwurschtelt.
Ich sag dann, ich bin professioneller. Was bin ich denn? Was kann ich eigentlich ganz gut? Eigentlich nix, ne? Also, das ist auch ein bisschen schwierig. Ich will jetzt gerade überlegen, ob ich dann einfach irgendeine Sportart, irgendwie an einer Sportart teilnehme und dann sage, dass ich das besonders gut kann und dann vielleicht werde ich besonders gut bezahlt. Weiß ich nicht. Na, muss ich mal gucken. Ich
kaufst dir ein weißes Polohemd und stellst den Kragen hoch und sagst, du bist Profi-Polo-Spieler oder irgendwie sowas.
Ja, vielleicht sind die alle sehr schlecht und man erkennt das dann nicht. Ja, das könnte eine Idee sein. Ja, ich merke schon.
Probier's einfach mal.
Schreibt uns mal auf jeden Fall hier bei Spotify oder so, was ich da machen soll.
Ja, schreibt mal, welche Randsportart wäre die ideale für Marvin? Könnte ein neues Sendungsformat werden. Marvin testet Randsportarten. Mal gucken. Ja, ist auch schon gar nicht mehr so lange her, jetzt nicht Randsportart, aber bis es in der Champions League losgeht. Erstes Champions League Spiel, Heimspiel gegen Galatasaray am 18. Wir nehmen jetzt heute hier am 3. auf, das sind noch 2 Wochen und weniger als 24 Stunden. So langsam kommt da, glaube ich, auch, also zumindest bei mir schon so ein bisschen Freude drauf raus. Ist es bei euch ähnlich oder wie seht ihr das? Das erste Spiel gerade gegen Galatasaray wird wahrscheinlich stimmungstechnisch auch herausfordernd.
Auf jeden Fall. Ich habe schon Bock drauf. Also es ist schon so, dass ich so Bock drauf habe. Du sprichst gerade an, Galatasaray hat ja natürlich sehr, sehr viele Fans, gerade in Deutschland. Das wird schon heftig, auch mit den Karten, mit den Kartenverkäufen. Darüber müssen wir uns nochmal unterhalten. Auch die nächsten Wochen müssen wir es im Blick haben. Da gibt es nämlich schon einige Diskussionen. Es gibt schon einige Warnungen. Gebt ja nicht eure Karten raus. Wir wollen kein Barcelona hier, ne? Und das finde ich auch richtig. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Message, weil es kann nicht sein, dass die Tickets ich sehe das jetzt schon, ne, auf so StubHub beziehungsweise auf so Viagogo-Seiten und so, das sieht jetzt schon so aus, da wird mit 1.000 Euro schon rumhantiert, also das finde ich alles ziemlich daneben und die Eintracht will ja auch dagegen vorgehen, das ist ja der andere Aspekt. Also die Eintracht hat da selber keinen Bock drauf und lässt das auch gerade juristisch prüfen, inwiefern man dagegen vorgehen kann und das finde ich tatsächlich total gut, dass die Eintracht sagt, nee, wir haben keinen Bock da drauf, dass die Karten, es gibt ein Auswärtskontingent und das bleibt bestehen, aber nicht weiter und das finde ich gut, dass man da auch mit harter Hand, sage ich mal, regiert, weil man will nicht sowas, dass man irgendwann das Gefühl hat, okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Sollte auch nicht passieren, dementsprechend habe ich ein bisschen Respekt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, René, um deiner Frage nochmal gerecht zu werden, ich habe eigentlich gerade so Bock auf die Bundesliga gehabt. Also das ist ja so das Ding, ne? Mich fuckt das gerade alles so ab, ich will weiter Bundesliga, ich will weiter den Wahnsinn in Leverkusen sehen, ich will weiter sehen, dass die da gerade nichts gebacken bekommen. Ich will auch so ein bisschen sehen, wie die Bayern zwar irgendwie natürlich gegen jeden gewinnen können und eigentlich auch logischerweise gar nicht so schlecht spielen, aber irgendwas ist da trotzdem am Köcheln. Ja. Wenn da irgendwie ein Funken springt, dann geht's auseinander. Du weißt nicht, was mit dem VfB ist. Der da ist gerade Hoeneß irgendwie, wird so schon fast weggerüchtet, weil Fenerbahce Interesse hat und so, ne? Also da ist so viel in diesem Ding gerade drin, ne? Wer da jetzt mit einem Punkt, was ist los mit dem SC Freiburg? Hat sich überhaupt noch gar nicht erholt. Also da sind so viele Sachen drin. Ich habe da richtig Bock auf die Bundesliga. Es macht mir richtig Spaß gerade. Dann kommt der Länder Spielpause, deswegen bin ich gar nicht so richtig gedanklich in der Champions League gerade.
Ja, kommt vielleicht dann noch. Man, wie gesagt, 2 Wochen, wir werden noch 1-2 Sendungen davor machen und da werden wir uns auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen. Dieses Kartenthema habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört und ich kann das auf der einen Seite nachvollziehen, dass dann natürlich die Galatasaray-Anhänger da auch bereit sind für so ein Once-in-a-Lifetime- Moment vielleicht auch einfach ordentlich da Kohle hinzulegen und ich kann auch verstehen, dass dann der ein oder andere Eintracht-Fan schwach wird, aber auf der anderen Seite muss man dann halt auch sagen, wenn du nicht wirklich dahin willst, dann bewirb dich doch gar nicht erst um Karten, dann nimm doch nicht anderen Leuten die Karten irgendwie weg, wenn das wirklich dazu kommen sollte. Also da bin ich dann auch sehr unverständlich, was dieses Thema angeht. Ja. Aber okay. Basti, wie sieht's bei dir aus? Vorfreude steigt?
Ja, tatsächlich. Also Galatasaray ist halt dieses Auftaktspiel, wo du dann auch noch diese Fantasie behalten kannst. Also ich halte das nicht für möglich, dass die Eintracht die besiegt, weil ich glaube, dass sie auch noch nicht komplett eingespielt sein werden. Und das ist ein Heimspiel, was auf jeden Fall stimmungsvoll wird, von beiden Seiten, egal wie viele Gala-Fans es ins Stadion schaffen. Also der Gästeblock wird randvoll sein, dann werden mit Sicherheit auch noch sehr kreative Gala-Fans irgendwie ins Stadion gekommen sein. Das heißt, du wirst wirklich Druck auf den Kessel haben, es wird geile Stimmung geben. Und und am Ende ist das halt so ein Spiel, wo du denkst, okay, wenn du das gewinnst, dann hast du schon mal 3 Punkte von wahrscheinlich 11, 12, die du brauchst. Und dann kannst du zumindest die Rechnung realistischer rechnen. Also ich finde, Gala ist auch mit schon ein vorentscheidendes Spiel sportlich, unabhängig von dem, was auf den Rängen ist. Ist das sportlich schon eines der Spiele, wo du sagen kannst, okay, wenn du weiterkommen möchtest, dann musst du das eigentlich gewinnen. Deswegen ist direkt auch Druck auf den Kessel. Du hast jetzt nicht direkt Liverpool, wo du denkst, jo, da passiert eh nichts, das ist jetzt hier eine Attraktion und da kannst du dich freuen, dass du Etikete wiedersehen kannst und kannst den anderen Salah, Wirtz und Isak beim Fußballspielen zuschauen. Sondern das ist ein Spiel, ja, worauf ich unglaublichen Bock habe. Ich habe unglaublichen Bock, irgendwie danach euphorisiert nach Hause zu gehen. Oder nicht nach Hause zu gehen, weil die Eintracht in der Champions League in Gala gewonnen hat. Ist natürlich auch prestigeträchtig. Du wirst viel im Vorfeld hast du ja jetzt schon auch mit Gala-Fans zu tun haben, die sich so ein bisschen gegenseitig, also man ärgert sich ein bisschen gegenseitig und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das richtig geil ist. Frankfurt gegen Galatasaray Istanbul in Frankfurt, Champions League, gib ihm mal.
Ja, also wird auf jeden Fall, wie gesagt, emotional und es kann einfach auch wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, so ein Weichenspiel sein, was, wenn das gut läuft, wenn du da mit einem guten Auftritt und mit einem Sieg irgendwie rausgehst, dann kann das schon vorbestimmend für den Rest sein, der dann da einfach auch kommt. Dann gehst du da mit einer ganz anderen Energie einfach rein. Wir werden es uns auf jeden Fall nochmal genau vornehmen, dann vor dem Spiel darüber zu sprechen. Jetzt würde ich gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen und vielleicht nochmal, wir haben jetzt einzelne Punkte schon irgendwie angesprochen und Marvin hat jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, wie viel Bock er gerade auf die Bundesliga hat. Aber lass uns doch vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und so die ersten zwei Spiele und den Start in die Bundesliga oder in die Saison jetzt inklusive DFB-Pokal mal so vielleicht in Summe ein bisschen zu begucken. Was sagt ihr denn jetzt, ne, wir haben es halt mal gesagt, so Prognose ist am Anfang immer schwierig und es sind erst drei Spiele, aber was sagt ihr denn, läuft bislang ganz gut und wo sagt ihr so, ah, wenn das so weiterläuft, dann könnte das tatsächlich nochmal so ein Knackpunkt werden in den kommenden Spielen. Marvin, was ist denn, du bist da gerade so euphorisiert, wie siehst du das denn?
Ich bin erstmal sehr positiv, also das muss ich wirklich sagen, die Eintracht hat es super in die Saison gefunden, das hätte ich nicht gedacht, dass man so relaxed auch reinkommt, erste Pokalrunde auch total gut gemeistert, das ist immer, ja, kein hochklassiger Gegner, aber sich da irgendwie nichts zu Schunden hat kommen lassen, ganz relaxed ist auch durchgewuselt. Dann haben wir einen Torwartwechsel gerade hinbekommen, was auch nicht, also es sind so viele Sachen, die eigentlich gar nicht selbstverständlich ist, aber wir reden hier dauerhaft in so Selbstverständlichkeiten. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Michael Zetterer überhaupt zur Eintracht wechselt, nicht mit der Aussicht als klare Nummer eins und ist dann da als, ja, was auch immer er ist und kommt gleich rein und hat gleich eine gute Leistung. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Verein jemanden wie Kevin Trapp einfach so, sag ich mal, in Anführungsstrichen ersetzen kann. Das ist schon wirklicher Wahnsinn. Dementsprechend bin ich da sehr zufrieden. Ich bin von seiner Ausstrahlung unfassbar zufrieden. Ich bin sehr gespannt, wie der Wettstreit zwischen Kawa Santos und Michael Zetterer vonstatten geht. Ich habe da Bock drauf. Ich glaube, das ist eher was Positives, wo wir uns drauf freuen können, wo wir keine Angst haben brauchen, weil wir haben zwei gute Leute, die da echt Bock drauf haben. Ich bin super zufrieden mit dieser Verteidigung. Wir haben absolute Tiere wie Theat, wie Robin Koch, und Collins, der jetzt gerade bei der deutschen Nationalmannschaft unterwegs ist. Leute, überlegt euch das mal. Und ich glaube auch Aurel Amondar, der muss jetzt performen, der muss jetzt den nächsten Schritt machen. Aber wenn er es schafft, dann ist das auch gut. Also, und das ich kann da immer so weitergehen. Also, ich bin wirklich zufrieden. Ich habe so ein bisschen über die Bedenken bezüglich des defensiven Mittelfelds haben wir gesprochen. Die brauche ich nicht nochmal aufrühren. Einzige Bedenken, die ich habe, ist tatsächlich, wie fit sind alle da in der Offensive mit Burkhardt, wie läuft's mit Wahi. Aber was mir unfassbar viel Freude macht, ist halt, sind halt Leute wie Doğan-san, also Ritz Doğan, der wirklich ein unfassbarer Gewinner ist für diese Mannschaft. Die Tatsache, dass ein Can Uzun so gut performt, wie als wäre er ein Neuankömmling, dass Baoya eigentlich wunderbar sich gerade eingefunden hat. Also da sind so viele tolle Sachen, da können wir als Eintracht-Fans uns eigentlich alle nur zurücklehnen und sagen, wow, das ist ein brutaler Saisonstart gewesen, während so viele andere Unsicherheiten hatten, während Leverkusen jetzt schon nach dem zweiten Spieltag den Trainer entlassen hat, ja, dann können wir uns nur zurücklehnen und sagen, ja, wir gucken uns das mal an.
Basti, hat Marvin irgendwas vergessen? Ich fand, er hat schon eine relativ komplette Liste da aufgestellt.
Nee, es ist am Ende auch so, ich will mir diese Euphorie auch gar nicht nehmen lassen. Du hast es vorhin schon gesagt, es werden auch schon wieder genug Spiele kommen, wo man sich ärgert oder wo Spieler sich verletzt haben oder der Schiedsrichter Scheiß gebaut hat. Das ist der idealste Auftakt, den du haben kannst, weil du das nicht mit Glück gemacht hast, sondern du warst zweimal dermaßen dominant und stark auch, dass man das einfach genießen muss. Und ich finde, das Bremen-Spiel hat sich im Nachhinein ja auch ein bisschen relativiert. Die haben dann gegen Leverkusen schon nochmal dieses 3-3 gemacht und kannst nicht sagen, okay, gegen Bremen zu gewinnen, das wird wahrscheinlich jeder zweite Bundesliga schaffen und die steigen sagen und klanglos ab. Nee, Hoffenheim war auch nicht so schlecht am Anfang. Die haben in Leverkusen vorher gewonnen. Also von daher hast du zwei wichtige Spiele gewonnen gegen keine Laufkundschaft, hast jetzt erstmal diese 6 Punkte, hast jetzt erst nochmal eine Pause, was ich eigentlich wichtig finde, gerade vor dieser Champions League und vor allen Dingen, die da jetzt passieren, dass auch Skiri, Götze und Nene Brown jetzt noch ein bisschen Zeit haben, ja, um komplett matchfit zu werden. Das Transferfenster ist endlich zu. Das ist auch eine Erleichterung. Dann brauchst du dir nicht mehr diese unsäglichen, ganzen dümmlichen Gerüchte anhören, die dann doch irgendwie bei dir landen, egal wie sehr du das ignorierst. Der Kader ist jetzt der Kader. Die Spieler sind jetzt die Spieler. Und die Eintracht hat 6 Punkte. Und ich habe Bock auf alle 3 Wettbewerber. Und ich habe Bock wie lange nicht, muss ich sagen, weil die Pause war lang genug, dass man alle Fußballakkus mal auch als Fan nach den ganzen letzten Jahren wieder aufladen konnte. Und jetzt gib ihm. Jetzt, ich habe einfach Bock. Und da sind so viele Spieler, Marvin und Collins angesprochen, Baroja, Usun, Doan, Götze, die Stürmer vorne. Also du hast so viele Spieler, auf die du Bock haben kannst und die jeder für sich irgendwie einen Teil beitragen werden. Und es kann eine geile Saison werden.
Ich glaube, dem kann ich wenig hinzufügen. Ich war auch sehr begeistert davon, wie nahtlos sich die neuen Spieler integriert haben, wie nahtlos die neuen alten Spieler da reingerückt sind. Ich glaube, wenn dann jetzt wirklich einfach da ein bisschen mehr Rhythmus, ein bisschen mehr Automatismen, wie Dennis es immer so schön beschreibt, da irgendwie reinkommen und die Spieler zueinander finden. Du siehst ja schon manchmal auch so die Connection zwischen einem Wahi und einem Doan, wenn die sich dann da per Hacke versuchen, die Bälle vorzulegen. Ich glaube, wenn das mal so richtig ins Rollen kommt, dann werden wir einfach noch ein paar sehr, sehr geile Spiele sehen. Der einzige Wunsch, den ich hätte, ist, bitte nicht in der 90. Minute mit der Konzentration abschalten, sondern schon auch durchziehen. Es gab die Ansage im Vorfeld der Saison, dass man mehr Nachspielzeit geben wird, dass auch die Situationen irgendwie länger nachgespielt werden. Also wir werden sehr oft Nachspielzeiten wahrscheinlich so 6, 7, 8, 9, vielleicht sogar 10 Minuten sehen. Da musst du einfach bis zur letzten Minute dann auch da aufmerksam sein, sonst weiß ich nicht, wird es dann vielleicht am Ende ärgerst du dich, wenn du dann dummhaft da irgendwie einen Punkt oder 2 verlierst.
Ja, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt kann man trotzdem sagen, die Traumfabrik Eintracht Frankfurt kann wieder angeworfen werden. Das ist wirklich schon eine grandiose Sache. Wir haben echt so viele Spieler, wie gesagt, Can Usun, auf den habe ich jetzt gerade so viel Bock. Und ja, wir dürfen Mario Götze nicht vergessen. Der hat nochmal Bock, der will sowieso eigentlich auch sogar noch bei der Eintracht bleiben. Mhm. Oh ja, und er hat jetzt die Chance zu zeigen, was er der Eintracht noch geben kann. Und da glaube ich, da ist die maximale Motivation zu sagen, jo, ich weiß, ihr wolltet Gündogan, aber vielleicht bin ich euer Gündogan. So, ne, nochmal zu zeigen. Also ich glaube, da gibt es so viele Leute, die auch ganz gern mit ihm noch zusammenspielen wollen würden. Da ist noch vieles möglich. Aber gleichzeitig auch, es kann auch einfach mal sein, dass es eine Tiefphase gibt. Es kann sein, dass es ein paar Spiele gibt, die echt knifflig werden. Ich finde den Spielstil der Eintracht, der macht gerade richtig viel Spaß. Ist auch dieses Pressing. Auch das ist auch etwas, wo du viele Leute einfach mal mitnimmst. Aber es kann auch sein, dass es vielleicht mal ein paar Phasen kommen. Da müssen wir ruhig sein. Und auch trotzdem, wenn wir am Ende auf der 6 landen, dann ist auch alles in Ordnung. Das müssen wir uns auch einfach sagen, weil wir jetzt in 3 Wettbewerben sind. Und es kommt immer darauf an, wie so eine junge Mannschaft auch mit schwierigen Situationen klarkommt. Und es ist auch ein Wachsen, wenn eine schwierige Mannschaft, wenn eine Mannschaft mit einem sau schwierigen Champions League Teilnehmer fällt, halt auch auf den Sack bekommt, die ganze Zeit auf den Sack bekommt und sich dann wieder richten muss, muss die Krone wieder richten und sagen, dass es weitergeht. Dementsprechend, ich warne davor, vor so einer zu großen Unzufriedenheit, diese dauerhafte Unzufriedenheit, die ist mir sowieso total suspekt mittlerweile, wo ich schon das Gefühl habe, dass Leute auch nicht zufrieden sind, wenn wir nicht am letzten Saison Transferfenstertag jemanden für 35 Millionen verpflichten, wo ich die Frage stelle, okay, also habt ihr irgendein Gefühl dafür, wie viel Geld es ist und wie viel Geld es auch so für so einen Verein ist? Und da warne ich einfach nur davor, Ball flach halten. Wir haben einen super guten Kader. Es gibt Dinge zur Verbesserung, aber trotzdem ist das, was die Eintracht gerade in den letzten Jahren hier abreißt, mit welchen Leuten man hier unterwegs ist, das ist schon ein starkes Brett. Und das ist auch immer wieder genau das, von dem wir vor 10 Jahren nicht hätten zu träumen wagen dürfen. Das ist halt einfach so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Satzkonstruktion richtig ist, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja. Also das mit dem Relationen verlieren, ich glaube, das kann ich noch zum gewissen Grad nachvollziehen in so einem Fußballgeschäft, wo, ich meine, dass Liverpool sich irgendwie für 350 Millionen irgendwie alleine in der Offensive verstärken kann, ja, okay, dass dann aber halt auch so ein Woltemade für irgendwie 100 Millionen in die Premier League wechselt. Also da kannst du schon mal so ein bisschen die Relationen für Transfersummen und so weiter irgendwie verlieren. Also das, was früher 3 Millionen waren, sind jetzt wahrscheinlich irgendwie 15 bis 20.
Ja. Andere Diskussion.
Andere Diskussion, ja. Müssen wir nicht hier führen. Ja, vielleicht noch ganz kurz der Vollständigkeit halber, weil wir so viel über schwere Gegner und Auslosungen und so weiter gesprochen haben. Zweite Runde DFB-Pokal Ende Oktober. Wir dürfen, was war es, Dienstagabend, glaube ich, 18:30 ran. Spiel wird im Free-TV übertragen. Der Gegner heißt halt leider Borussia Dortmund. Vielleicht jetzt auch nicht so das idealste Los.
Ganz ehrlich, Alter, was ist denn mit der Losfee? Alle, haben wir die irgendwie abgefuckt oder irgendwas? Also
keine Ahnung.
Zweite Runde schon Dortmund daheim ist schon scheiße, muss ich auch hier sagen. So, natürlich kann man mir jetzt sagen, hier ist doch Wettkampf, ja, ist in Ordnung, aber es wäre trotzdem besser gewesen, wenn du ein leichtes Spiel in der zweiten Runde hast, kannst dich leicht in den Wettbewerb reingrooven. In der zweiten Runde Dortmund zu bekommen ist schon scheiße, aber hilft jetzt auch nichts. Vielleicht ist es sogar dann ganz gut, wenn du Dortmund in so einer Phase kriegst. Wer weiß, wie die im Oktober dastehen, keine Ahnung. Aber ideal ist das auch nicht, das muss man auch benennen dürfen.
Du, hier darfst du alles benennen, das weißt du doch.
Ja. Ist schon scheiße.
Ja.
Ist einfach ärgerlich. Ja, ich hätte auch ganz gern anderes los. Man kann alles positiv reden und das kriege ich dann kurz vorher dann auch noch hin und es gab auch schon genau diese Situation, die das auch genau richtig war und genau cool war und das Ding ist, es wird mit Sicherheit irgendwie auch im Fernsehen übertragen, wahrscheinlich im Free-TV übertragen,
ja,
ich davon aus. Das ist schon krass, das ist schon wieder Flutlichtfernsehen mit der Eintracht. Das ist schon barbarisch, aber ich hätte auch einfach trotzdem kein Problem damit gehabt, dass wir irgendwie gegen fucking Elversberg die aus dem Stadion schießen oder dass wir, was weiß ich, wäre auch nach Illertissen gefahren, dieser nervige Wichsverein, die gehen mir auch auf den Sack. Illertissen, halt die Fresse, ey. Regionalliga Bayern, warum, was soll das eigentlich? Diese, weißt du, das ist so immer so schlimm, ich habe mir diese Auslosung angeguckt, dann wird die ganze Zeit über Illertissen geredet, das ist ein Scheißverein, was ist das für ein Name, wo ist das überhaupt? Also, und keine Ahnung, die hätte ich auch ganz gern weggemacht, komm, raus. Ich wäre ganz gern der erste FC Magdeburg gewesen. Weißt du, der tut dann immer so, ja, der Dorfverein, bla bla bla, einfach 4-0 hinfahren, 4-0 weghauen und oder Kaiserslautern zu Hause wäre geil gewesen. Mhm. Ich glaube, das hast du schon gesagt, Basti, am Montag.
Ja.
Also da wären mögliche Situationen geil gewesen. Auch ich hätte auch ganz gern zu Hause gegen Darmstadt, die hätte ich auch mit denen auch mal gezeigt, wo der Hammer ist. Also weil so gut sind die jetzt auch nicht. Also da wäre was möglich gewesen. Jetzt haben wir halt fucking Dortmund. Ja, mal gucken, ob der Kovac bis dahin noch da ist.
Ja. Also, ne, wir wissen, Dortmund ist auch immer eine große Wundertüte. Das kann auch von einem auf den anderen Tag da ordentlich der Baum brennen. Ja, bis dahin kann da noch irgendwie viel passieren, aber ja, es wäre so viele Möglichkeiten drin gewesen, wo man gesagt hätte, das wäre eine schöne zweite Runde gewesen, man hätte vielleicht auch eine gute Auswärtsfahrt irgendwie haben können und hätte sich dann da jetzt nicht irgendwie anstrengen müssen. Und klar, muss man am Ende auch immer sagen, oder ne, wenn viele dann sagen, du musst am Ende des Tages, wenn das Ding gewinnen willst, musst du sie alle irgendwie schlagen können. Ja, ist richtig, hilft mir nur in der Situation halt irgendwie überhaupt gar nicht. Ja. Aber gut, ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ende Oktober werden wir uns dann auch da nochmal vornehmen, drüber zu sprechen und dann mal gucken, wie sehr dann vielleicht Dortmund im Saft steht oder auch nicht.
Yes.
Haben wir noch ein weiteres Thema, was ihr besprechen wollen würdet? Leverkusen haben wir gesagt, klammern wir ein bisschen noch aus, wenn wir in der nächsten Woche drüber sprechen. Vielleicht wissen wir dann auch, wer die Nachfolge von Erik ten Hag dann antritt oder vielleicht auch nicht. Mal sehen. Hättet ihr sonst noch irgendein Thema? Wollt ihr noch über das Champions League Trikot sprechen?
Das kann ich kurz machen, das ist richtig geil.
Schon gekauft? Seid ihr noch da?
Ich bin noch da, aber ich habe es natürlich nicht gekauft. Also ich kaufe ja einfach keine Trikots von
Eintracht. Ja gut, du bist ja eigentlich ausgegangen, weil wir ja wissen, wenn du Trikots kaufst, dann geht immer irgendwas schief.
Genau, genau. Weiß ich nicht. Basti, hast du eins gekauft? Scheint er weg zu sein, ne?
Ja, Basti ist, wahrscheinlich ist er jetzt gerade irgendwie an den Kleiderschrank gerannt, um es anzuziehen oder so, keine Ahnung. Mhm. Also ich finde es von den dreien tatsächlich auch das Schönste und es ist mit Sicherheit auch das, was bei mir den Weg in den Schrank finden wird. Mich spricht das deutlich mehr an als die anderen. Also.
Ich finde es auch gut, wie gesagt, ja, ich wenn dann, ja, ach, mir ist auch egal.
Du darfst es nach der Saison kaufen, Marc.
Ja, wenn, also ich sag dir mal eins, wenn wir Deutscher Meister werden oder so, dann kaufe ich mir natürlich ein Trikot von der Eintracht, gell?
Dann kannst du alles von der Eintracht kaufen.
Ja, genau.
Ja. Gut, dann will ich aber auch sagen, haben wir es für diese Woche getan. Nochmal der Aufruf, ein paar von euch sind dem schon gefolgt, aber mir sind es tatsächlich nochmal ein bisschen zu wenig Kommentare, was dieses Thema mit der Ampel, da hatten wir euch ja letzte Folge auch nochmal drauf angesprochen, dass ihr uns da vielleicht nochmal den einen oder anderen Hinweis schickt, wie ihr das denn seht oder wie ihr das erlebt habt. Und ihr könnt uns auch bitte gerne einfach mal in den Kommentaren hinterlassen, was so euer Statement zum Kader und zu der Champions League Auslosung ist, wie ihr das alles seht.
Und drückt mal Collins die Daumen. Ohne Mist, ich finde das eine geile Geschichte. Darüber haben wir jetzt gar nicht so großartig gesprochen, aber wie absurd ist es, dass mittlerweile wirklich Spieler zur Eintracht gehen, hier zu Nationalspielern werden. Das kann man nicht hoch genug bewerten. Ja, ich weiß, viele von euch, ich auch, bin jetzt auch nicht der größte Nationalmannschaftsultra, aber ich guck das mir schon mittlerweile ganz gern an. Ich kann anerkennen, was da so am Start ist, und ich finde es schon toll, dass die Eintracht die Möglichkeit auch für junge Spieler bietet, hier groß zu werden, zu Nationalspielern zu werden. Nene Brown, wenn alles gut läuft, ist vielleicht sogar der Nächste, aber das ist schon toll, und drücken wir Namdi Collins die Daumen.
Ja, dem würde ich es auf jeden Fall wünschen, den halte ich für einen super soliden Typ, und ich kann bis heute nicht verstehen, dass wir den für diesen schmalen Taler da von Dortmund irgendwie bekommen haben, dass die nicht gesehen haben, was der Kerl zu leisten imstande ist. Also da auf jeden Fall ausnahmsweise mal der Aufruf, schaut euch die Länderspiele an, jetzt wenn Koch und Collins dabei sind. Das wird auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Ding. Gut. So, in diesem Sinne aber entlassen wir euch jetzt in diese Länderspielpause. Der Plan ist, dass wir vor Leverkusen auf jeden Fall nochmal sprechen. Von daher lassen wir euch nicht ganz allein. Bis dahin wünschen wir euch aber eine schöne Restwoche, ein schönes Länderspielwochenende, und dann melden wir uns in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.